Hier ist der erste Teil des Zimmertheaters des Instituts für Theatrale Zukunftsforschung in der heutigen Sendung jetzt präsent in Person von Dieter und Peer Rippberger, die neuen Intendanten am Zimmertheater. Schön, dass ihr da seid.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, ihr habt jetzt euren Antrittsbesuch, obwohl ihr ja schon eigentlich fast ein Jahr in Tübingen seid oder in Amt und Würden seid, das seit September, und habt aber wirklich ganz viel Neues gemacht. Wie war euer Einstand sozusagen mit Umbau und Jubiläum bisher?
Ja, also danke erstmal für die Einladung, Matze. Das ist ja eine künstlerfreundliche Zeit heute Morgen. Das ist klasse. Bei uns geht es ja abends immer lange nach den Vorstellungen und wenn Proben sind, dann ohnehin. Also wir sind jetzt ein Jahr in Tübingen. Wir wohnen in Lustnau, sind gut, sehr gut angekommen in der Stadt. Und du hast es erwähnt, wir sind dann offiziell angetreten zum 1. September. Inoffiziell standen wir ab dem 1. August in der Bursagasse und waren konfrontiert mit einer Situation, die wir so nicht erwartet hätten. Das werden vielleicht manche der Hörerinnen und Hörer wissen. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einen Beschluss getroffen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, der 25. Juli, wonach im Zimmertheater eigentlich eine komplett Revision der Bühnentechnik anstand. Und nicht eigentlich, sondern de facto. Sprich, da musste in den Bühnen jedes Stromkabel, jede Steckdose, jeder Scheinwerfer, es musste alles in die Hand genommen werden, alles überprüft werden. Schlicht und ergreifend deshalb, weil Sicherheitsbestimmungen in so einem öffentlichen Veranstaltungsort nicht verhandelbar sind. Und die Stadtwerke haben irgendwann gesagt, hier ist Lebensgefahr, man muss eigentlich dicht machen. Insofern musste gehandelt werden. Ja. Und so standen wir ab 1. August mit dem tollen Beschluss des Gemeinderats da, dass man viel neu machen kann, aber auch zwischen den Stühlen, weil, stell dir vor, im August zeigt dir jeder Handwerker den Vogel, wenn du sagst, ich habe hier eine Großbaustelle in einem 400 Jahre alten Gebäude, ohne jeden Kabelkanal, ohne jegliche Stromverdrahtung. Und fertig muss es sein am 20. Oktober, ja, der unser schon längst verkündeter Eröffnungstermin. Und dann haben wir am 1. August, also eigentlich bevor wir überhaupt angefangen haben, eine Lagebesprechung gemacht mit den ganzen beteiligten Firmen und Handwerkern und so weiter, die wir in Rekordzeit finden mussten. Und die haben alle gesagt, Freunde, das könnt ihr vergessen. Ja. Also 20. Oktober, das sind, rechne mal zurück, fast 2,5 Monate. Stimmt's überhaupt? Ja, ja. Genau. Das wird nichts. Und wir haben gesagt, wird nichts gibt's im Theater nicht. Ja, Theater ist das Möglichmachen des Unmöglichen. Das muss sein. Ja, wir halten dran fest. So, und dann waren die alle verrückt genug, sich zu committen. Und seitdem waren wir im Haus unterwegs, containerweise sozusagen rauswerfen und haben da, also ich habe 15 Kilo abgenommen. Das ist das Gute an der Geschichte und sind so in die Baustelle geraten.
Und dann hatten wir 2 bis 3 Monate lang bis zu 10 Handwerksfirmen parallel im Haus und haben dann tatsächlich parallel auch geprobt, haben das Premierendatum, das Eröffnungsdatum halten können, glücklicherweise, wo wir sowohl den Handwerksfirmen als auch unserem Team einfach sehr dankbar sind und dass die das alles möglich gemacht haben. Weil das natürlich eine Mehranstrengung für alle bedeutet, sondergleichen. Weil man muss sich das vorstellen, wenn man im Keller ein Kabel anfasst, dann erlischt natürlich der sogenannte Bestandsschutz fürs gesamte Haus. Das heißt aber auch in jedem Stockwerk, und das Zimmertheater hat 6 Stockwerke, muss dann die komplette Elektronik neu gemacht werden. Und dann kommen aber solche Späße wie Heizungsrohre, Gasleitung,
oh Gott, ja.
Wasserleitung, es kommt alles noch dazu. Und so kommt es, dass wir nach wie vor Baustelle haben im Zimmertheater. Es sind nach wie vor nicht alle Wohnungen fertig. Wir werden ja prinzipiell 10 Gästezimmer haben, sodass wir wirklich freie Gruppen und Regieteams und so bei uns auch unterbringen können, was für die Künstler ein perfekter Ort zum Arbeiten ist. Wenn man unten proben kann im Keller und aber oben wohnen kann gemeinsam, das ist natürlich super. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir haben nach wie vor Wohnungen dazu gemietet, weil die Wohnungen einfach noch nicht fertig sind, aber es so langsam taucht am Horizont das Ende auf, es ist langsam in Sicht Und genau, wir freuen uns sehr darauf, wenn denn diese Ruhe einkehrt, dass wir uns wirklich auf unseren Job konzentrieren können und nicht mehr parallel Bauherren
spielen. Ich kann's dir sagen. Ja, ich kann keine Baustelle mehr sehen. Ich habe gestern mal die Fotos sortiert, um nochmal das Revue passieren zu lassen und auch ein bisschen zu dokumentieren, was eigentlich alles. Wenn man sich das anguckt, man fasst es nicht, was da alles war. Ja, also eigentlich unsere Amts- und Berufsbezeichnung Intendanz, die stimmt nicht. Ja? Bis zum jetzigen Zeitpunkt muss man eigentlich Bauleitung dahin schreiben oder Baukoordination. Und das ist natürlich schon was wir so nicht erwartet hätten. Das macht so einen Start dann auch widrig und stressig, ja, wenn du bis nachts probst und trotzdem morgens um 8 mit den Handwerkern diskutierst, ob jetzt ein 5- oder ein 3-poliges Kabel von links nach rechts muss. Ja, stand nicht in der Stellenbeschreibung. Aber die Lernkurve ist steil.
Und es gibt Reibung dann bei, also Reibung wärmt und Reibung gibt ja vielleicht dann auch wieder kreativen Output.
Ja.
Ja, mit was seid ihr angetreten? Womit habt ihr vielleicht auch den Gemeinderat oder die entscheidenden Stellen dann überzeugt mit eurem künstlerisch-kreativen Konzept?
Also wir haben gesagt, dass wir ganz entschieden auf Zeitgenossenschaft setzen und uns auch ganz entschieden fragen, was kann Zeitgenossenschaft im Theater eigentlich sein? Das Zimmertheater ist schon immer ein zeitgenössisches Theater gewesen und trägt es ja auch im Untertitel, zeitgenössisches Theater. Und da haben wir gesagt, wie können wir diesen Begriff eigentlich neu denken und wie können wir ihn sehr ernst meinen, und haben deswegen gesagt, so, wir setzen sowohl auf sehr zeitgenössische Ästhetiken als auch auf sehr aktuelle Themen. Das bedeutet aber auch, wir machen Stückentwicklung, das heißt die Stücke, die Texte, wenn es denn Texte in der Form gibt, die entstehen im Probenprozess. Und da ist nicht gesagt, was das für ein Text ist. So, es können Regieanweisungen sind genauso ein Text wie Dialoge, wie auch Stück, also Textflächen. Das ist erstmal vorher gar nicht festgelegt, sondern erstmal steht nur das Thema und ein grobes Konzept. So, damit starten wir in die Proben. Was natürlich bedeutet, das ist sehr aktuell, es ist sehr am Zeitgeschehen dran. Es ist auch von der Formsprache sehr aktuell. Und ja, ist damit natürlich in dieser radikalen Form was es nicht so häufig gibt in Deutschland. Also es gibt natürlich freie Spielstätten, die das machen, aber wirklich als Ensemblebetrieb gibt es das sehr selten. Oder eigentlich als Ensemblebetrieb nahezu gar nicht. Und da haben wir dazu gesagt, das ist aber immer ein diskursiver, dialogischer Ansatz. Das heißt, wir starten unsere Proben mit einem Auftaktsymposium, wo wir ExpertInnen, AktivistInnen, PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen einladen, die uns zu diesem Thema ihre Sicht mitbringen, einen Beitrag leisten, wo wir als Haus lernen, wo die KünstlerInnen lernen, wo aber auch das Publikum beteiligt sein kann und direkt mit uns schon anfangen kann, über diese Themen zu diskutieren, bevor überhaupt irgendeine Probe stattgefunden hat. Und das führen wir wöchentlich weiter. Wir haben jeden Mittwochabend ein offenes Format, wo keine Probe stattfindet im klassischen Sinn, wo auch keine Aufführung stattfindet, sondern wir uns als Haus mit interessierten BürgerInnen treffen und weiter über diese Themen diskutieren, auch mal eine offene Probe haben, wo man sich dann reinsetzen kann und gucken kann, wie funktioniert denn so eine Probe eigentlich, etc. Und das zusammen, dieses Paket, also sowohl die Offenheit hin zur Stadt und die Themen aus der Stadt mitnehmen und im Gespräch mit der Stadt sein, als auch das dann wirklich in die Produktionsprozesse mit reinzunehmen und damit sehr aktuell zu sein. Ich glaube, das war letztlich das, was überzeugt hat, aber von künstlerischer Seite aus.
Ganz schön schwierig dann eine Spielzeit zu zimmern oder anzukündigen, wenn noch wenig spruchreif greifbar ist am Anfang. Wie seid ihr da dann rangegangen, eure erste Spielzeit konkret auszugestalten mit dem Bewusstsein, dass vieles erst im Werden begriffen sein wird?
Also so, zum einen sind wir natürlich schon deutlich früher hierher gezogen, als unser Vertrag begonnen hat, um schon im Gespräch mit den Leuten, die man kennenlernt, zu sein in der Stadt. Das sind die anderen KulturakteurInnen, das sind aber auch einfach Leute, die man mal auf einer Party kennenlernt oder so im alltäglichen Gespräch, wenn man in einem kleinen Laden in der Innenstadt steht und was kauft, dann kommt man ins Gespräch und kriegt dadurch die Themen mit. Natürlich liest man auch die Zeitungen etc. und versucht irgendwie rauszufinden, was bewegt in diese Stadt. Und dann natürlich auch im Gespräch mit den einzelnen KünstlerInnen, die dann ja auch Themen mitbringen. Und so hat sich dann so ein Pool an Themen herausgebildet, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn wir die und die Reihenfolge bringen, dann glauben wir, dann kann das passen, auch von den künstlerischen Handschriften, von man startet mit was sehr entschieden ist und bringt dann noch eine andere Handschrift, die sehr entschieden ist, raus. Und dann als nächstes bringt man eine Handschrift dann, die nochmal eine ganz andere Richtung bringt. So, dann hat man irgendwie erstmal ein sehr breites Spektrum aufgemacht und dann will man vielleicht als nächstes eine Handschrift, die dann eher aus einem klassischeren Schauspiel kommt und nicht so sehr performancelastig ist. Und so baut man es dann so zusammen, wie man denkt, dass es auch in die Jahreszeiten passt. Aber die Themen sind dann natürlich schon irgendwie ein Stück weit gesetzt. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, wir kündigen nur noch ein halbes Jahr an. Wir kündigen nicht mehr das ganze Jahr an, um dann auch reagieren zu können. Und wenn wir dann im Gespräch sind mit Leuten und die sagen uns, ja, bei uns ist gerade das und das virulent, beispielsweise mit dem Stadtmuseum oder mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt oder so. Und dann denken wir, ah, Moment, das könnte doch zu dem und dem Projekt passen. Dann redet man weiter mit den Künstlern und dann denken die, ja, das können wir einbauen oder auch nicht. Und so entsteht es dann. Und genau deswegen haben wir erstmal nur ein halbes Jahr angekündigt und jetzt demnächst kündigen wir sozusagen das zweite Halbjahr an.
Das war jetzt eher so die Metaebene, die ja abstrakte Denkweise. Kannst du das jetzt nochmal ein bisschen konkretisieren an ein, zwei Beispielen?
Was wir jetzt im Spielplan hatten, also wir haben angefangen erstmal mit einem großen Entwurf, was sind die Utopien für unsere Gesellschaft, wo wollen wir uns eigentlich hin entwickeln, das so als die übergeordnete Frage für den Spielplan auch, und das ist ganz klar dann auch die erste Produktion gewesen. Dann hatten wir eine Produktion zum Cyber Valley und zu künstlichen Intelligenzen und der Frage, wie greift das in die Gesellschaft ein und wie müsste die Gesellschaft sich auch dazu positionieren.
Wusstet ihr da schon, dass das hier so hochkocht?
Dass es so hochkocht, wussten wir natürlich noch nicht. Das war dann unser glücklicher Zufall, aber wir haben es geahnt, dass es sehr virulent wird in dem Moment, wo es verkündet wurde, dass es das geben wird. Deswegen haben wir es dann direkt in den Spielplan gesetzt, weil wir dachten, na, Moment, da muss aber die Stadt drüber nachdenken. Und das tut sie zum Glück auch. Und damit gab es für uns natürlich viele Initiativen, mit denen wir dann auch ins Gespräch kommen konnten in der Probenzeit. Dann hatten wir was zum Thema Politikertypen. Was gibt es eigentlich für Politikertypen? Und orientieren die sich nicht zufälligerweise alle, oder zufällig stimmt natürlich nicht, aber viele von denen orientieren sich an so einem archetypischen Bild vom Cowboy, ja, der Lonesome Rider, der irgendwie Grenzen verschiebt und so einen bestimmten Sprechgestus hat, einen bestimmten Twitter-Gestus hat. Dann hatten wir eine Produktion jetzt, die sind ja auch nachher da und werden noch selber was erzählen zum Thema Streitkultur. Ja, das ist uns sehr schnell aufgefallen, das ist in Tübingen. Die Erzählung gibt, man hätte eine sehr ausgeprägte Streitkultur und das stimmt an Stellen sicherlich auch und an Stellen ist das sicherlich auch eine Form von Lokalpatriotismus. Jedenfalls gibt es auf jeden Fall in der Zeitung eine sehr ausgeprägte Leserbriefkultur, von daher, das deutet schon in Richtung Streitkultur und da haben wir gesagt, okay, da machen wir ein Stück drüber, das Thema interessiert uns und glücklicherweise waren wir eben im Gespräch mit einer Künstlergruppe, die sowieso ein zweijähriges Projekt, Forschungsprojekt zu diesem Thema hat und dann hat das gut gepasst, dass wir gesagt haben, hey, mach doch bei uns auch was dazu.
Ja, wo habt ihr euer Netzwerk, wie ist das gewachsen, wie habt ihr, nach welchen Kriterien habt ihr eben auch ausgewählt, wen ihr hier einladet?
Also wir haben natürlich eine Biografie im Theater und haben an verschiedenen Orten gearbeitet und wenn man Theater studiert, dann guckt man hunderte von Theatervorstellungen pro Jahr und entwickelt so natürlich eine Seherfahrung und einen Geschmack und ein Netzwerk von Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet. Insofern zufällig ist es alles nicht, ja, sondern man kennt sich im Theaterbetrieb und so kommen Netzwerke, Bündnisse, konspirative Verbindungen und Gedankenketten zustande. Ja. Und? Also beispielsweise bei Johanna, die bei dir im Studio war, kennen wir aus meiner Zeit am Thalia Theater in Hamburg. So, da sind wir uns begegnet und solche Banden und Bälle spielt man dann natürlich sich zu, klar.
Und der Link in die Schweiz jetzt, dass wir den Bogen spannen jetzt?
Die Gruppe hat sich gegründet, als ich mein Gastsemester in Zürich an der Regieschule hatte. Und ich war sozusagen bei der Gruppengründung dabei und habe seitdem verfolgt, was die tun. Und finde das, das ist sehr spannend, weil es tatsächlich aus einem Aktionsgedanken heraus entstanden ist, zu sagen, wir müssen gegen, es gab damals diese sogenannte Ausschaffungsinitiative in der Schweiz und gegen die haben sie sich positionieren wollen und daraus ist diese Gruppe entstanden und in so einem aktivistischen Gestus. Und dann habe ich in den letzten 8 Jahren unzählige Arbeiten von denen gesehen und der Kontakt ist geblieben und dann liegt das nahe.
Und wie verträgt sich städtisches Ensembletheater mit freier Aktivistenbühne?
Das musst du die gleich auch genau, nochmal fragen.
Genau, ja.
Also ich würde sagen, hervorragend. Ich würde sagen, hervorragend, weil einfach eine Dynamik entsteht, ja, wenn man unterm selben Dach dann sitzt, probt und künstlerisch arbeitet, da entsteht ein Austausch, sei es am Tresen oder auch wirklich im Lesezimmer, den ich extrem befruchtend finde.
Ja. Ja, das sehe ich genauso. Also es ist tatsächlich genau der Gedanke, dass wir sagen, wir wollen natürlich mit unserem Ensemble das Identifikationspotenzial, das ein Ensemble mitbringt, auch für die Stadt. So, die kann man kennenlernen, da kann man seine Lieblinge haben und so weiter. Gleichzeitig ist ein Ensemble mit 5 Leuten sehr klein und da muss man sich so oder so fragen, wie vergrößert man das? Und dann kann man irgendwie für die Produktion einzelne Gäste holen oder wie wir sagen, okay, wir holen uns andere Kollektive dazu. Und damit dann aber auch immer eine andere Arbeitsweise, eine andere Perspektive und auch eine andere Ästhetik, ganz klar. Und das ist in einem super Austausch, auch durch diese Mittwochabende, die ich schon angesprochen habe, wo wir uns dann irgendwie zusammenfinden und dann durchaus auch über die Dinge diskutieren und auch durchaus mal über Arbeitsweisen diskutieren oder sowas. Und das ist natürlich auch für unsere SpielerInnen total super, die alle sowohl den Ensemble Gedanken kennen, als auch dieses kollektive Arbeiten und selber auch so Schnittstellen-Menschen sind, die sich genau auf dieser Grenze bewegen und das auch suchen.
Genau. So viel erstmal, vielen Dank. Wir verfolgen das natürlich weiter, aber wir haben ein enges Programm heute und würde ich jetzt sagen, wir leiten über zu den Züricher Aktivisten und haben dann jetzt der Widerspruch, ein Lehrstück auf dem Programm und ihr kommt nachher nochmal mit Christian Palmizzi rein, wenn es dann darum geht, um die European Freaks Convention, die ja auch am Institut für Theatrale Zukunftsforschung ansteht.
Super gerne.
Das machen wir. Ja. Einstweilen vielen Dank. Zu Gast jetzt die neue Dringlichkeit aus Zürich. Es geht um das Stück Der Widerspruch, ein Lehrstück und bei uns sind Lisa, Nele und Christopher. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben eben schon gehört von dem Intendantenpaar, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Ensembletheater und dem Aktivistentheater sehr gut funktioniert. Wie ist euer Eindruck?
Also wir hatten jetzt eine sehr, sehr schöne Arbeitsphase im Zimmertheater. Wir wohnen seit ungefähr einem Monat auch im Haus und das ist eine ganz neue Arbeitsweise. Es macht sehr viel Spaß und es ist sehr schön, wenn der Arbeitsweg einfach die Treppe runter ist.
Und ich glaube, was Per und Dieter eben auch schon gesagt haben, diese Verknüpfung zwischen Diskussion, Diskurs und Proben, das war für uns extrem wertvoll, so, weil das grundsätzlich zu unserem Arbeitsprozess gehört, dass wir sehr viel über Themen und Haltungen diskutieren und eigentlich so schon von vornherein mit den Menschen am Haus und auch den Menschen der Stadt in der Diskussion darüber zu sein, was hier gerade passiert, war sehr wertvoll für unseren Arbeitsprozess.
Es ist aber auch wirklich schön, dass wenn man morgens aufwacht, erstmal diesen tollen Blick hat über den Fluss und die Insel. Also es ist auch wirklich einfach ein schönes Haus, um da drin zu wohnen.
Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Und dann geht es um Thema Streitkultur. Wie habt ihr euch dem Thema genähert?
Also grundsätzlich ist das Projekt, das wir jetzt im Zimmertheater machen und das jetzt gerade in der Aufführungsserie ist, Teil einer zweijährigen Forschung, also einer zweijährigen künstlerischen Forschung, für die wir in der Stadt Zürich Fördergelder bekommen haben, um uns der Frage zu widmen, wenn wir uns in Zeiten des auseinanderdriftenden und sich verhärtenden politischen und gesellschaftlichen Diskurses befinden, wie können wir dem begegnen, wie können wir dem auch mit theatralen Mitteln begegnen? Wie hilft die künstlerische Rahmung, um das Gespräch vielleicht doch zu befördern, Fronten wieder aufzuweichen?
Ich glaube, ein Ausgangspunkt war, dass in sehr vielen verschiedenen Gesellschaften auf der Welt, in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten, so ein Phänomen beobachtbar ist, dass Gesellschaften auseinanderdriften. Also auf der einen Seite hat man wie in Europa den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien. Über die Vereinigten Staaten muss man gar nicht reden. Ein Teil des Projekts war auch eine Ausstellung über Rechtspopulismus in Japan. Das hat sich auch verstärkt in den letzten Jahren. Ich bin in Brasilien aufgewachsen und war jetzt viel da in den letzten Jahren, wo eine unglaubliche Spaltung der Gesellschaft stattgefunden hat. Familien sich zerstritten haben, Leute nicht mehr miteinander reden. Und so das Phänomen, dass Menschen nicht mehr, also man hat das Gefühl, die reden gar nicht mehr über dieselbe Sache, wenn sie streiten und kommen nicht mehr zusammen und sehen sich eher nur noch als Feinde. Das ist irgendwie so ein Phänomen, was wir an ganz vielen Orten gesehen haben und fragen uns jetzt irgendwie immer mehr, womit könnte das zusammenhängen, was könnten die tieferen Ursachen dafür sein und wie könnte man darauf reagieren. So.
Was habt ihr da schon rausgefunden? Forschung klingt ja immer auch so wissenschaftlich, aber theatral ist ja dann auch nochmal ein ganz anderer Lösungsansatz.
Also unsere Herangehensweise hat sich jetzt zusammengesetzt aus im Grunde drei Elementen. Das eine ist ganz klassische Recherche auch der aktuellen Forschung zum Thema. Sowohl die politikwissenschaftliche, die neurologische, die kulturwissenschaftliche Forschung zu solchen Themen. Dann ist ein ganz wichtiges Element der Arbeit dieses Kollektivs, immer wieder Gesprächskreise zu initiieren, immer wieder in verschiedenen Runden möglich zu machen, dass große Runden zusammenkommen und miteinander in den Diskurs kommen. Und dann sicher auch die Diskussion untereinander. Also wir haben den Probenprozess zu dritt sehr, sehr viel damit verbracht, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und uns wieder zu vertragen und dann nochmal rauszufinden, wie können wir jetzt produktiv damit umgehen.
Also ihr habt die Streikkultur gelebt, vorgelebt,
ich ausgelebt. Ein Teil oder eine Sache, mit der wir jetzt viel rumprobiert haben, ist, dass eine Möglichkeit, dass das Theater bietet, ist eine Position nicht nur zu hören, sondern sie tatsächlich selbst zu sprechen. Also wir haben zum Beispiel damit angefangen, dass wir Streitgespräche geführt haben. Also ich habe beispielsweise mich 2 Stunden lang mit einem engen Freund gestritten, mit dem ich sehr viele Meinungsverschiedenheiten habe. Dann haben wir das transkribiert und das Interview in umgekehrten Rollen gelesen. Oder wir haben eine Facebook-Debatte um einen Theaterskandal, der vor einigen Jahren passiert ist, nachgestellt und festgestellt, dass es nochmal was anderes ist, ob ich eine gegensätzliche Position nur höre oder ob ich sie tatsächlich mitspreche. Und damit haben wir viel ausprobiert und überlegen, Formate zu entwickeln, wo man eben diese Erfahrung machen kann, mich konkret in eine andere Position einzufühlen. Also das Theater arbeitet ja sehr viel mit Einfühlung und damit quasi, was mit mir passiert, wenn ich eine bestimmte Rolle einnehme. Und da könnte in der Technik des Theaters auch was sein, was eventuell in diesen Prozessen hilfreich ist. So.
Und da docken wir dann auch, wie es der Titel schon sagt, an die Lehrstücktradition. Entstanden in diesem Kollektiv rund um Bertolt Brecht, die davon ausgeht, dass das Verkörpern von Texten, von Positionen zu einem tiefen Verständnis führen kann. Das versuchen wir jetzt auch hier am Zimmertheater erlebbar zu machen und umzusetzen.
Ja, ich glaube, was auch interessant war für uns, war, dass wir innerhalb des Prozesses Positionen, von denen wir eigentlich relativ sicher waren, dass wir die haben, auch nochmal in Frage gestellt haben, aber dann nochmal einen neuen Zugang zu unseren eigenen Positionen gefunden haben. Und wir sind oft davon ausgegangen, ein Gespräch kann nur unter bestimmten Grundvoraussetzungen funktionieren, dass man einander zuhört und miteinander spricht, dass man jemanden ausreden lässt und diese Sachen dann auch in der Praxis zu üben, Und das wirklich durchzuziehen, auch zu sagen, okay, ich höre dir zu, ich lass dich ausreden, das war wirklich total hilfreich, weil es dann nicht nur zu einer Floskel wurde, die wir uns vorgesprochen haben, sondern die wir dann wirklich ausprobieren konnten und wir gemerkt haben, wie wichtig das ist, sich wirklich an solche Grundregeln zu halten, aber auch gleichzeitig, wie schwierig das ist, das immer durchzuziehen, vor allem, wenn man mit jemandem spricht, den man halt, dessen Meinung man gar nicht teilt.
Welche Positionen waren das, die quasi für euch schon vorher so als gemeinsam identifiziert hattet? Kannst du ein Beispiel geben? Die ihr nochmal hinter, wenn ihr rangegangen seid, eben das nochmal zu hinterfragen?
Ich glaube, eine Diskussion, die im Kollektiv, also man muss dazu sagen, irgendwie eine Sache, die ich extrem schätze an der Arbeit im Kollektiv, ist, dass wir oft nicht einfach einer Meinung sind. Also auch wenn wir irgendwie versuchen zusammenzuarbeiten und irgendwie non-hierarchisch zusammenzuarbeiten und uns ernst zu nehmen, ist es oft so, dass gerade politisch nicht immer dieselbe Haltung da ist. Und ich glaube, eine Frage, über die wir sehr viel diskutieren und immer noch diskutieren, ist, inwiefern macht das Gespräch mit dem politischen Gegner Sinn? Also im Theater gab es in den letzten Jahren da viele Debatten quasi, macht es Sinn, jemanden, der irgendwie sich klar rechts verortet, auf ein Podium einzuladen? Oder ist es okay, in einem Theaterstück rassistische Positionen zu reproduzieren, um sie zu kritisieren? Also wie ist ein politisch geschickter Umgang mit dem politischen Gegner? Das ist so ein Themenfeld, wo es ist, also ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, vorher hatten wir die Haltung, dann hatten wir die Haltung, aber das ist was, was eigentlich ständig diskutiert wird. Wir haben zum Beispiel am Ende des Stücks haben wir einen Gesprächskreis, so eine Runde, wo man redet und dann hat jemand uns so kollektiv gesagt, ich glaube nicht, dass das Theater ein Ort für alle ist. Ich finde, wir sollten hier draußen ein Schild aufstellen und sagen, wenn du bestimmte Haltungen vertrittst, kommst du hier gar nicht erst rein in den Raum. Und andere Leute in der Diskussionsrunde waren da total dagegen und sagten, nee, das Theater muss ein Raum der Verhandlung sein. Und das ist so ein Streit, der irgendwie mit sehr vielen Nuancen und sehr vielen Gegebenheiten eigentlich immer die ganze Zeit weitergetragen wird, wo es vielleicht auch keine einfache Antwort drauf gibt, aber das ist eine Sache, die uns sehr beschäftigt. So.
Was ist da eure persönliche Position?
Meine persönliche Position zur Frage, ob man rechten Positionen im Theater eine Plattform geben sollte, ist relativ klar, nein, ich finde nicht, dass das Theater ein guter Ort dafür ist. Theater sind traditionell in politisch gefährlicheren Situationen Räume, an denen sich gefährdete Menschen versammeln können, sich gegenseitig schützen können und rechte Positionen dorthin zu bringen, führt letztendlich dazu, dass diese Menschen weiter gefährdet werden, dass wir weiter gefährdet werden. Das ist für mich nicht wünschenswert.
Genau, also ich sehe das eigentlich ähnlich, weil so gerade das Thema Platforming war wichtig für uns und es wird auch im Stück verhandelt, dass es auch wichtig ist, dass man, wenn man sich mit bestimmten Positionen kritisch auseinandersetzen will, dass man aber nicht das Gleiche nochmal wiederholt und in dem Zusammenhang kann es dann nicht funktionieren, dass man bestimmte Positionen, gegen die man ist, in einen Raum mit reinbringt, in dem man aber eigentlich eine andere Meinung vertritt. Und ich würde schon sagen, dass es einfach klare Haltungen wichtig sind und ich auch eine klare Haltung dagegen habe, dass gegen frauenfeindlich, fremdenfeindlich als Beispiel homophobe Ideen einfach da nicht reingehören, aber dass es natürlich Ideen gibt, die vielleicht auch eher in ein rechtskonservatives Spektrum einzuordnen sind, die natürlich diskutiert werden können.
Wie habt ihr,
wolltest du noch? Achso, ja, ich glaube, ich würde sagen, also da habe ich ein Stück, also ich merke auch, dass ich im Prozess meine Meinung da ständig im Fluss begriffen ist, aber ich glaube, da habe ich schon eine etwas abweichende Meinung. Ich glaube, dass es in der Gesellschaft Räume braucht, wo verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen. Also ich erlebe das am produktivsten gerade in Form von Podcasts eigentlich, wenn Leute, die wirklich völlig unterschiedliche politische Haltung haben, wie 2 Stunden lang miteinander reden. Ich persönlich schätze das wahnsinnig und ich glaube, dass die Kunst und das Theater ein Raum sein könnten, wo sehr, sehr unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen könnten und dass man da eigentlich fast eine Chance vertut, wenn man das nicht zulässt. Aber ich verstehe auch sozusagen die Risiken, die damit verbunden sind, dass man nämlich eben die Positionen, teilweise auch, sagen wir, gesellschaftlich schädliche Positionen verbreitet und verstärkt.
Wie habt ihr diese ganze Diskussion, diese Auseinandersetzung, diese Forschung jetzt in ein Theaterstück mit möglicher Handlung verpackt? Wie habt ihr da einen roten Faden vielleicht auch reinzukriegen?
Ich setze die mögliche Handlung mal in Anführungsstriche. Die Theaterform, mit der wir arbeiten, orientiert sich sehr stark an dem, was man mittlerweile Lecture Performance nennt. Das heißt, wir haben eher weniger Spielszenen, eher mehr geformtes Sprechen ans Publikum, ein Nebeneinanderstellen, ein sich gegen ein Gegenüberstellen von Positionen, von Gedanken, eine Aneinanderreihung, die einer Dramaturgie folgt. Und ganz konkret in dieser Produktion gibt es sehr viel Musik. Und diese Musik nutzen wir auch, um genau dieses Mitmachen, dieses Verkörpern mit dem Publikum gemeinsam ausprobieren zu können.
Was für Musik ist das?
Wir haben Popsongs genommen und die Texte geändert und singen dann Karaoke dazu. Das ist also ist von meiner Seite her ein Stück weit auch von Brecht inspiriert, weil eine der Sachen, die ich irgendwie am liebsten mag an diesen Stücken, ist, dass er extrem komplexe oder Brecht plus die anderen Autorinnen, dass sie
Elisabeth Hauptmann.
Genau, dass sie sehr komplexe politische Zusammenhänge irgendwie in lyrische Form bringen. So, das hat mich persönlich irgendwie sehr geprägt, also weil es nochmal was anderes ist, wenn man so in dieser komprimierten, lyrischen, gesungenen Form politischen Inhalt transportiert. Und ich glaube, es hat auch grundsätzlich Lieder haben mich politisch sehr, sehr geprägt. Und deswegen haben wir halt versucht, teilweise die Themen, die wir im Stück besprechen, dann in Lieder zu fassen und auch verschiedene politische Positionen in Lieder zu fassen. Es gibt dann ein Lied, wo jemand eher aus so einer problematischen Centrist-Perspektive spricht und sagt so, hey, ich komme einfach nicht klar mit den Diskursen, ich bin nicht links und nicht rechts, hört auf, mich hier zu verurteilen dafür. Und dann gibt es andere Lieder, die klar dagegen Stellung beziehen. Also die Idee ist, dass man quasi auch durch die Musik verschiedene Positionen nachvollzieht. So.
Welche Popsongs habt ihr ausgewählt?
Quit Playing Games With My Heart von den Backstreet Boys ist zum Beispiel ein Teil des großen Finales.
Und dann deutsche Texte.
Yep. Ja.
Jeweils, da habt ihr dann auch gemeinsam gedichtet.
Ja,
wenn einfach Texte, die wir dafür genommen, wählen wollten, genommen und dann die versucht, auf dieselben Zahl umzuschreiben. So.
Gar nicht so leicht dann wahrscheinlich, oder?
Das hakt und holpert gelegentlich, aber das macht ziemlich viel Spaß.
Das hat schon großen Spaß gemacht irgendwie. Also ich glaube, wir haben schon in der Produktion versucht, wir haben auch auf der, wir nutzen Perücken und es gibt Vorhänge und eben es wird sehr viel gesungen. Also wir haben versucht auch so ein Stück weit dieser Ernsthaftigkeit oder der Ernst, der Schwere des Themas irgendwie so ein bisschen Theaterzauber entgegenzusetzen. Und das hat uns auch einfach großen Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gesungen während dem Probenprozess und so gemeinsam singen ist auch eine gute Möglichkeit, um als Gemeinschaft wieder zusammenzufinden. Ich habe mal vor ein paar Jahren in Zürich ein Projekt gemacht mit einem 50-köpfigen linken Chor. Und die haben sich echt die ganze Zeit nur gestritten, aber sobald sie zusammen gesungen haben, war irgendwie so ein Gefühl von Gemeinschaft und von Einigkeit da. Das fand ich irgendwie ganz, ganz schön, den Effekt.
Was für Figuren sind da auf der Bühne? Seid ihr das?
Also zum einen sind da auch wir drauf, ja, aber wir haben, also da wir uns auch alle drei mit unterschiedlichen Themen beschäftigt haben, haben wir auch unterschiedliche Figuren, in die wir diese Themen hineingegossen haben. Und also zum Beispiel eine Figur, die ich darstelle, ist jemand, der gerne Yoga macht und der sich spirituellen Themen hingezogen fühlt. Und diese Figur spricht aber Inhalte eigentlich aus der Sprach- und Kognitionswissenschaft.
Also strenge Wissenschaft, die sich mischt mit persönlichen...
Und rosa Yoga-Kleidung.
Genau, also da war so ein bisschen die Idee... Es sind halt Sachen, die eigentlich aus der Wissenschaft kommen und wenn die einfach zum Beispiel von mir als Performerin vorgetragen werden, dann kommt das halt so rüber, als würde ich einfach Leute belehren. Und ich wollte eine Figur entwickeln, die weniger belehrend ist. Und ich fand den Ansatz eigentlich ganz gut dafür, so eine Person zu finden, die permanent bemüht ist, aus sich selber etwas Besserem zu machen, weil das auch ich das beobachte und ich auch selber darin bemüht bin. Und das halt irgendwie auch einen kleinen Widerspruch oder so einen Clash gibt, wenn wir permanent versuchen, nur an uns selber zu arbeiten, uns selber zu verbessern, aber wenig kollektive Momente finden. Und wenn wir nur in diesem, ich helfe mir selber und versuche aus mir eine bessere Person zu machen, ist das auch hilfreich, aber wir kommen aus diesem Selbstverbesserungsmoment eigentlich nicht mehr raus.
Welche Lehren zieht ihr jetzt so ein bisschen auch aus dieser Stückentwicklung und aus diesen Prozess und wie kann man das vielleicht auch in eine Botschaft noch münzen? was ihr damit auch den Leuten hier in Tübingen mitgeben wollt?
Also ich glaube, was mich in Tübingen extrem beeindruckt hat in den letzten Wochen, ist diese sehr ernsthafte Diskussion über Technologiefolgenabschätzung. So, das kommt dann auch, habe ich versucht, in meiner Figur so ein bisschen einzubauen, die Auseinandersetzung, wie beeinflusst eigentlich Technologie die Gesellschaft. Und was mich irgendwie sehr beeindruckt hat in den Diskussionen, auch in dem Flyer-Material, ist, dass man auch überlegt hat, quasi, wofür ist man? Also was für eine Rolle könnte Technologie spielen in unserer Gesellschaft, damit wir irgendwie Zielen näher kommen, die uns wichtig sind. Ich habe über die Diskussion jetzt im Rahmen des Cyber Valley irgendwie als sehr ernsthaft und irgendwie auch als sehr produktiv erlebt. Und ich glaube, das war für mich irgendwie hoffnungsvoll, dass man irgendwie eine vertiefte Diskussion darüber führen kann. Nicht nur quasi, wozu ich auch manchmal geneigt habe, sozusagen nur kritisch darüber zu sprechen, was alles die negativen Effekte jetzt zum Beispiel von sozialen Medien auf das politische Geschehen sind, sondern auch sich zu fragen, wie können wir eigentlich produktiv quasi mit der Technik umgehen, was muss dafür gegeben sein und so.
Für meinen Kunstbegriff ergibt sich dann aus dieser Arbeit heraus auch nochmal, also für mich ist gute Kunst nicht unbedingt die klare Antworten liefert und einen dann am Ende so vollständig gesättigt entlässt, sondern eine Kunst, die interessante, produktive, progressive Fragen aufwirft. Und das wäre auch die Hoffnung, die ich mit diesem Abend, mit diesem Stück, das wir jetzt gemacht haben, verbinden, dass unser Publikum mit neuen Fragen und mit neuem Stoff zum Nachdenken rausgeht und nicht mit jetzt den klaren Antworten, wie es läuft.
Was sind die nächsten Streitthemen bei euch?
Puh. Also eigentlich immer noch die gleichen. Irgendwie.
Ich glaube, wir haben uns, glaube ich, also ein Thema, was noch nicht ganz aufgelöst zwischen uns ist, wie gefährlich die Entstehung von künstlicher Intelligenz ist oder wie sehr das wirklich ein Bedrohungsszenario ist. Das ist ein Streitthema.
Vielen Dank an Lisa, Nele, Christopher. Der Widerspruch, ein Lehrstück, läuft gerade am Zimmertheater immer von Donnerstag bis Samstag und noch bis zum 8. Februar. Toi, 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 weiterhin und schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank,
dass wir hier sein konnten.
Eng getaktet die Sendung heute, paar Takte Musik und dann geht's weiter mit der European Freaks Convention, die auch demnächst am Zimmertheater am Institut für Theatrale Zukunftsforschung steigen wird. Jetzt im Studio Peer und Dieter Ripperger und Christian Palmizzi. Sie sind auch am Institut für Theatrale Zukunftsforschung im Zimmertheater aktiv. Jetzt geht es um die FreaksCon, die European Freaks Convention. Was verbirgt sich dahinter für eine Idee?
Möchte Dieter vielleicht eröffnen dazu?
Ich kann gerne eröffnen. Also die Idee ist mindestens anderthalb Jahre alt und entstanden im Austausch mit den Künstlern der ungarischen Künstlergruppe Stereoakt rund um den Regisseur Martin Boros. Es war schon vor anderthalb Jahren klar, dass 2019 ein ziemlich schicksalsträchtiges Jahr werden würde für Europa. Der Brexit ist keine Überraschung. Was jetzt gerade passiert, ist hochgradig aufregend. Ja, wir wissen alle nicht, wo es hingeht. Austrittsdatum sollte sein Ende März. Und als wir den Spielplan zusammengestellt haben, davon haben wir vorhin auch berichtet, haben gesagt, man muss, wenn man gesellschaftspolitisches Theater machen will, zu dem Thema arbeiten. Man kommt eigentlich gar nicht drum rum. Und haben dann gemeinsam mit den ungarischen Partnern überlegt, wie kann das funktionieren. Und die haben sich gewünscht, ähnlich wie wir es immer angehen mit unseren Stücken, dass man startet einen Probenprozess mit einer Konferenz, mit einem Barcamp, mit einer Convention. So, und jetzt steckt in dem Titel European Freaks Convention der Freak drin. Warum? Die These, die aufgestellt hatten, war, den Bürokraten jedenfalls ist es nicht gelungen, Europa auf eine Bahn zu lenken, wo es stabil läuft, wo es gut läuft und man wüsste, es geht glorreich voran. Ganz im Gegenteil, die Tendenzen sind ja bedrohlich, wissen wir ja alle. Und so kam es zum Titel.
Um zu überlegen, wie können wir andere Perspektiven auf dieses Thema vereinen? Wie können wir die zusammenbringen? Und da haben wir an einem anderen Abend, wo wir nicht mit den Ungarn zusammensaßen, sondern mit einer NGO aus Berlin, den Citizens of Europe, mit denen zusammen überlegt, wie können wir diese anderen Perspektiven, wie erreichen wir die? Und was sind das für andere Perspektiven? Da haben wir angefangen zu sammeln. Das können KünstlerInnen sein, das können AktivistInnen sein, das können natürlich auch wieder WissenschaftlerInnen oder StudentInnen sein, das können proeuropäische Initiativen sein, etc. Aber wie kriegt man diese anderen Perspektiven unter einen Nenner? Und dann haben wir gesagt, ganz frech, wir nennen uns selbst einfach Freaks und nutzen diesen eher problematischen Begriff jetzt und deuten den um. Und genau. Und das war so ist es entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen nicht eine normale Konferenz, sondern wir machen dieses Barcamp, wo wir eben einladen und einen Open Call machen.
Und da ist dann auch die Chatterle mit ins Spiel gekommen? Oder ab welchem Zeitpunkt wart ihr daran beteiligt? Mit welcher Rolle?
Also gerade dieser interdisziplinäre Ansatz ist das Reizvolle, die aus verschiedenen Perspektiven an so ein Thema ranzugehen. Es ist auch, was ich generell sehr begrüße, jetzt aus der bildenden zeitgenössischen Kunst in Tübingen, diese großartige Verstärkung durch das Zimmertheater zu haben, das hier die dramatischen oder darstellenden Künste hat sich auch stark positionieren und diese Zusammenarbeiten ermöglichen. Das ist jetzt die zweite Zusammenarbeit innerhalb relativ kurzer Zeit. Das Reizvolle, politische Themen, künstlerische Themen zusammenzubringen, ein konkretes Thema auch zu haben, sich da zu positionieren, war das Spannende, ist in den letzten Monaten auch entstanden, die Idee da zusammenzuarbeiten. Jetzt müssen wir gucken, was dabei rauskommt. Es hat einen experimentellen Status auch in gewisser Weise, es hat einen gewissen Fahrplan. Es soll ja ein Stück daraus entstehen. Wir haben zwei Teile, diese Convention oder dieses Barcamp am 1. Februarwochenende im Alten Löwen. Und daraus entstehen dann, das wirkt inspirierend, soll inspirierend wirken, Ideen sammelnd, Probleme sammelnd, Dissens sammelnd. In puncto, wo soll es hingehen mit Europa, was sind Ideen und Utopien, was läuft falsch, wo wollen wir hin, auch grundsätzlich diese Fragen aufzuwerfen. Da geht es auch um die Grenzen Europas, da geht es um die Nachbarländer, um die anderen Kontinente. Und was dann die Ungarn für ihr Stück, das dann Mitte März Premiere haben wird, 6-mal aufgeführt wird im Zimmertheater, daraus machen, wird dann auch sehr spannend. Ich denke, dass da auch sehr viel Entwicklung und Bewegung drin sein wird und da auch die Aufführungen sich nicht gleichen werden, sondern auch in den Aufführungen noch diese Entwicklung durch die Zusammenarbeit, auch mit den Tübingern, die eben teilnehmen können, die aufgerufen sind, sich zu beteiligen, aktiv über die Konferenz hinaus in das Stück auch reinzuwirken, macht das alles sehr spannend. Ja.
Gibt es so einen groben Fahrplan für die Konferenz? Was ist da an den beiden Tagen, steht auf dem Programm?
Es sind 3 Tage und es zerfällt grob in das Tagesprogramm. Das ist der inhaltliche Kongress mit den aktiv angemeldeten Teilnehmern auch, wo wirklich zusammengearbeitet und diskutiert wird, die Ergebnisse gesammelt wird. Und das Abendprogramm, das sich dann für das breitere interessierte Publikum dann öffnet, freitags beginnt mit einer Eröffnung um 19 Uhr. Samstag, Sonntag, tagsüber 10 bis 18 Uhr finden diese Workshop-ähnliche Konferenzsituation statt, die sich dann auch abends mit weiteren künstlerischen Beiträgen öffnet, die die EU, Europa zum Thema haben, aber auch Metaebenen einnehmen, wie überhaupt mit politischen Themen umgegangen wird, wie auch solche Zusammenarbeiten interdisziplinär möglich sind, was da passieren kann. Artivisten, auch relativ neuer Begriff, eine Kombination, Kofferwort oder wie man das sagt, aus Artist und Activist, aus Künstler und Aktivist, die auch ihre eigenen Zugänge oder eigenen Projekte auch vorstellen werden. Es gibt von Andreas Meyer-Brennstuhl, Professor in Nürtingen und jetzt auch in München, Lehrbeauftragte, der das Neuropa-Projekt vorstellen wird, der den Jakobsweg rückwärts gehen möchte oder auch schon gegangen ist, der jetzt eine neue Diskussionsplattform schafft, um über Europa zu diskutieren, auch in der Vorbereitung dazu 2021 eine Konferenz zum Ende des Neoliberalismus in Europa abhalten zu können. Also solche Beiträge werden da dann auch begleitend zur Konferenz vorgestellt, die sicherlich auch mit einwirken dann in die Gestaltung der Theaterperformance.
Welche Aufgabe habt ihr als Chathallenverein da eingebaut
gehabt? Die Rolle ist eine doppelte jetzt in meiner Person, einmal als Projektverantwortlicher und zum anderen als Kooperationspartner. wir bringen die Expertise der bildenden Künste in dieses überspannende Projekt mit ein, würde ich sagen, ja. Da sind wir ja auch schon einigermaßen erfahren. Wir suchen ja solche Experimente. Genau.
Zum Auftakt der Konferenz, das kann man vielleicht auch schon verraten, sind wir happy, dass Ronald Graetz zugesagt hat. Der wird so die Eröffnungsrede halten. Das ist der Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er auch ein bisschen die Perspektive einnehmen wird, wie funktioniert eigentlich internationale Kulturzusammenarbeit? Also was ist auswärtige Kulturpolitik? Das IFA ist ja die älteste Mittlerorganisation der Bundesrepublik Deutschland, die Auswärtiges Amt finanziert und so. Weil man natürlich auch nicht vergessen darf, und das haben uns die Kollegen aus Ungarn auch geschildert, die Situation für unabhängige Künstler in Ungarn, gerade in der Fläche, Budapest geht eigentlich noch, haben sie uns geschildert, wird ja nicht einfacher. Und da haben wir auch gesagt, uns hier geht's gut, ja, noch. Ja, es gibt Versuche, die kennen wir auch, Einfluss zu nehmen auf die Freiheit der Kunst. Aber da ist uns auch wichtig, das Zimmertheater als Safe Space zur Verfügung zu stellen. Wenn die dann ab Anfang Februar, also ab Ende Januar nach Tübingen kommen und ins Zimmertheater einziehen, dass sie einfach frei arbeiten können. Und Christian, du hast es angesprochen, Stereoakt arbeitet immer gerne zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich in die Themen auch einbringen wollen und dann auch als Alltagsexperten mit involviert sein wollen. Das heißt, im Moment gründet sich so eine internationale Bürgerbühne aus Tübingerinnen und Tübingern. Wir hatten einen Infotermin letzten Mittwoch, der super gut besucht war. Also ich bin sehr begeistert, auf wie viel Resonanz das Projekt stößt. Und es schließt ja auch an eine Aktion, die wir im Herbst gemacht haben, im November, als das European Balcony Project an vielen, vielen hundert Orten in ganz Europa zeitgleich stattfand, um in einem künstlerischen Akt die Europäische Republik auszurufen. Kontroverses Thema, strittiges Thema, ja, man kann drüber diskutieren. Herr Menasse hat diesem Projekt gerade einen Bärendienst erwiesen mit seinem Fake-Zitat da, so alles geschenkt. Aber jedenfalls stand am Ende dieses Termins, und da waren viele Beteiligte dabei, von den lauten Europäern über Pulse of Europe und Uni-Professoren, die Feststellung, es gibt so viele proeuropäische Initiativen hier vor Ort, aber alle operieren völlig disparat und nicht koordiniert. Und der Wunsch entstand nach einer gemeinsamen Plattform eigentlich. Und ich glaube, die schaffen wir auch mit dieser European Freaks Convention jetzt Anfang Februar und laden da auch Initiativen ein, sich einzubringen.
Naja, das ist jetzt sicherlich auch ein spannender Prozess. Ich bin da neugierig. Man muss auch ein bisschen selbstkritisch sein oder realistisch sein und sehen, dass diese Initiativen einfach auch sich schwer bündeln lassen mit ihren unterschiedlichen Positionen. Also es ist wirklich ein sehr hoher Anspruch, da eine gemeinsame Plattform auch zu schaffen. Wenn es ganz schlecht läuft, steht man nur als weitere Fraktion dann unter diesen ganzen proeuropäischen Bewegungen. Das Gefühl habe ich jetzt nicht. Es findet schon eine gewisse Bündelung statt. Ich denke, so ein Projekt braucht eigentlich auch Zeit und mehr Gelegenheit für die Leute zum sich kennenlernen, zum Auftauen und gemeinsam das zu entwickeln. Das ist jetzt mal ein Anfang, mal schauen, was sich daraus noch weiterentwickelt, wie überhaupt die Resonanz sein wird jetzt im Ergebnis, erstmal im vorläufigen Ergebnis und in dem Theaterstück, das zur Aufführung kommen wird. Ja, also es ist mal was angestoßen auch. Genau.
Gibt es da schon konkrete Weiterführungen, Führungsgedanken? Jetzt erstmal 1. bis 3. Februar die Konferenz und dann das Stück und dann verläuft es wieder im Sande, oder sollen diese Partnerschaften oder diese Ideen auch?
Das soll Dieter sagen, also ich springe auch gern bei den Themen, ich kann mir auch schon wieder eine nächste Beschäftigung beim nächsten Mal vorstellen, fände es sinnvoll, dort dran zu bleiben. Da würde ich jetzt aber für mich auch erstmal abwarten, wie überhaupt meine Erfahrung und mein Eindruck ist, wie das Zimmertheater weiterplanen, kann ich nicht sagen.
Also uns wird das Thema Europa sicherlich noch länger beschäftigen. Das kann man sicherlich sagen. Wie das genau aussehen wird, muss man gucken, weil das entwickelt sich natürlich in den einzelnen Projekten. Aber ich denke schon, dass wir in der nächsten Spielzeit da auf jeden Fall weiter anknüpfen wollen.
Ist das nicht auch eine gute Möglichkeit, Drittmittel zu akquirieren, wenn man sich mit Europa beschäftigt?
Also das tatsächlich, ja. Das ganze Projekt könnte gar nicht stattfinden ohne Drittmittel. Die Allianz Kulturstiftung fördert da maßgeblich mit, aber auch das Ministerium in Stuttgart gibt Mittel rein, sonst könnte man das nicht machen. Also die Truppe reist ja siebenköpfig an, zu Hochzeiten auch mal neunköpfig, glaube ich, in den Endprobenphasen, wenn zusätzliche Dramaturgen dazukommen. Im Moment sind wir auch mit der Herausforderung konfrontiert, die alle in Tübingen unterzubekommen. Wir sind ja 2 Monate dann vor Ort, von Ende Januar bis Ende März. Wer sich da von den Hörerinnen und Hörern spontan angesprochen fühlt und in seiner WG einen Platz frei hat, ja, kann sich ganz herzlich und gerne bei uns melden. freaks@itz-tuebingen.eu wäre die richtige Adresse. Ich glaube, da wären wir dankbar, oder Christian? Reife ich dir davor?
Ja, da freuen wir uns ja auch generell über Reaktionen.
Die European Freaks Convention vom 1. bis zum 3. Februar und dann die Theateraufführungen 11. bis 13. März und 14. bis 16., 21. bis 23. im Institut für Theatrale Zukunftsforschung. Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir werden das Projekt sicher auch hier weiterverfolgen und vielleicht können die Ungarn ja auch mal dann in eine Radiosendung hierher kommen.
Super. Also, die wird dann englischsprachig.
Ja, können wir auch machen.
Super.
Gut. Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne.